Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Zweizimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Wir sind weiterhin auf der Expo Real in München unterwegs und heute mit der dritten Folge aus unserer Messereihe. Mein heutiger Gast ist Manuel Schellmann von Grete Schellmann Immobilien. Und wir sprechen darüber, wie man in wenigen Jahren ein starkes Wachstum realisiert, welche Rolle Kommunikation, Sichtbarkeit und Teamkultur dabei spielen und warum Expansion, Franchise und klare Positionierung heute wichtiger sind denn je. Manuel erzählt unter anderem, was sich seit unseren letzten Begegnungen getan hat, welche Stolpersteine Wachstum mit sich bringt und wie man ihnen entgegnet. Ich würde sagen, wir steigen direkt rein in die Folge und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Manuel, schön dich wiederzusehen. Du siehst gut aus.
Harald, schön dich zu sehen. Du siehst auch gut aus. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Vielen Dank.
Wir kennen uns, alte Bekannte. Ich glaube, mittlerweile ist das jetzt die dritte Veranstaltung, die ich mit dir zusammen habe. Einmal warst du bei einem Impuls-Event in einer Talkrunde dabei.
Ganz genau.
Und dann waren wir mal bei einem Real Talk Live-Event in Berlin.
In einem Frauengefängnis.
Stimmt, das war eine abgefahrene Location irgendwie, ne?
Geht kaum besonderer, ja.
Geht kaum besonderer, müssen wir auflösen. Also das haben wir nicht in einem Gefängnis gemacht, sondern das war ursprünglich mal ein Frauengefängnis. Mittlerweile ist da ein Restaurant drin und eine Event-Location. Und damals haben die Verantwortlichen bei der Immowelt gedacht, hey, geile Location, gehen wir hin. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist ein Event, das bleibt in Erinnerung. So eine besondere Location hat man selten.
Absolut.
Wir sind hier auf der Expo Real. Bist du das erste Mal da? Bist du öfter hier? Ist das ein Pflichttermin?
Ich muss mich outen. Ich bin wahrscheinlich das 8., 9. Mal hier. Absoluter Pflichttermin. Seit 2014 bin ich, wenn es geht, hier und freue mich jedes Mal über bekannte Gesichter, neue Gesichter und vor allem neue Impulse.
Wie ist die Stimmung in diesem Jahr? Wie empfindest du es? Wie ist der Vibe?
Du, die Stimmung ist besser als letztes Jahr, das muss man ganz klar sagen, hängt auch so ein bisschen mit dem Optimismus in der Branche aus meiner Sicht zusammen. Der muss da sein, der kann auch gerne da sein und deswegen auch dieses Jahr unglaublich voll. Montag ist so der Tag, wo du quasi durchgeschoben wirst. Dienstag geht dann, da kann man dann einigermaßen laufen und Mittwoch ist dann so der Abreisetag. Das sind so die drei Tage.
Gibt es denn Programmpunkte, die du immer mitnimmst? Gibt es Aussteller, die du immer besuchst? Was ist für dich ein Highlight und warum bist du überhaupt hier?
Absolut. Also es ist so, es gibt verschiedene Panel-Talks, es gibt verschiedene Kick-Off-Veranstaltungen hier, das geht gefühlt schon um 10 Uhr los und da kannst du wirklich jede Stunde auf einem tollen Vortrag sein. Spannend ist es irgendwann, dass du dann auch die Speaker kennst, dass man sich kennt, dass man sich austauschen kann und das ist für mich so das zweite große Ziel neben dem Essen, tatsächlich dann auch wirklich Kontakte zu pflegen, Kontakte zu verstärken und das Netzwerk hier, es sind immer die gleichen Gesichter seit 10 Jahren, man sieht sich hier und es macht für mich die Expo Real unglaublich aus.
Würdest du sagen, dass die Branche eine kleine Familie ist und dass man sich mittlerweile kennt, weil das ist ja schon eine Riesenmesse, eine 7 Hallen.
Absolut, es sind 7 Hallen, es sind insgesamt 1800 Aussteller aus 35 Ländern. Also auch die Zahl ist beachtlich, ich meine um die 40.000 Besucher. Und dennoch würde ich sagen, Harald, ein sehr guter Punkt, es ist eine kleine Familie, die sich in diesem Jahr, würde ich sagen, gegenseitig Mut macht.
Jetzt hatte ich eben die Möglichkeit, in der Mittagspause eine kleine Runde zu drehen durch 1-2 Hallen. Ich habe das Gefühl, das ist sehr bauträgerlastig, oder?
Auf jeden Fall. Du hast viele Bauträger hier, du hast aber auch, wenn man genau mal hinschaut, viele Städte, viele Bundesländer hier, die für sich werben und einfach schauen bzw. zeigen wollen, wie interessant sie sind. Also sprich Investoren locken. Und es ist auch europaweit hier vertreten.
Jetzt dürfen wir eine Sache ganz kurz verraten. Du hattest solch eine Lust auf den Podcast, dass du direkt einen Tag früher gekommen bist.
Jetzt hast du mich natürlich. Ich konnte es kaum abwarten. Ja, ursprünglich war eigentlich der Mittwoch gedacht. Heute ist dann der Dienstag und wir fliegen relativ spontan nach Dubai. Mein Geschäftspartner und ich. Hat zwei Gründe. Einmal die Sonne tanken. Du hast aktuell entspannte 38 Grad. Und das zweite ist, wir werden oft gefragt, was halten wir von Dubai-Immobilien? Jetzt war ich noch nie vor Ort. Ich möchte mir das gerne vor Ort anschauen. Und dann bin ich aus meiner Sicht auch qualifiziert, eine ordentliche Antwort geben zu können.
Mit was für einer Erwartungshaltung, mit was für einem Bild reist du nach Dubai?
Größer, schneller, weiter. Also ich bin der Meinung, man kann von Dubai einiges lernen. Da freue ich mich drauf, da einfach Inhalte mitzunehmen, zu gucken, okay, was klappt vielleicht da ganz gut, was kann man hier vielleicht auch etablieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch ein großer Fan von Europa, ein großer Fan von Deutschland und sehe auch hier riesengroße Wachstumspotenzial im deutschen Markt.
Ich muss ehrlich zugeben, mich zieht da noch nicht so viel hin, aber ich höre auch ganz viele positive Stimmen. Ja. Also ich habe auch im Bekanntenkreis eine Freundin, die reist da 3-mal im Jahr hin, weil die das da so großartig findet. Du musst mich unbedingt updaten, wenn du da warst, wie es dir gefallen hat.
Das mache ich sehr gerne.
Lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Real Talk Format in Berlin.
Ja.
Haben wir zusammen im Panel gesessen. Wir haben gesprochen über die Kunst der Kommunikation damals. Ja. Rhetorik, Körpersprache, Kundenansprache und so weiter und so fort. Wie hat diese Erfahrung deinen Blick auf Kommunikation und Markenbildung geschärft?
Wir hatten diverse Experten, auf der Bühne, gerade wenn ich dann an den Kollegen Havener denke, das war natürlich schon extrem interessant, extrem erstaunlich zu beobachten, wie er das Ganze macht. Ich hatte es auf der Bühne auch gesagt. Man hat danach überlegt, was habe ich ihm gesagt und was hat er daraus gelesen. Und von dem her ein absoluter Mehrwert. Wir hatten über die Veranstaltungslocation an sich gesprochen, die war schon krass. Aber dann die Inhalte von dir begleitet, von dir geführt, das war schon ein Ereignis, was einfach hängen bleibt.
Ja, auf jeden Fall. Also Thorsten Havener, seines Zeichen Mentalist. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Hat Bücher geschrieben, ich weiß, was du denkst und ähnliches. Mhm. Und war da gebucht. Hat auch eine kleine Performance gegeben. Und ich habe ganz viele Fragezeichen gesehen. Weil also es ist wirklich verrückt, wie der plötzlich auf PIN-Code deiner EC-Karte kommt, wie der dein Handy entsperren kann, wie er weiß, an was du gerade denkst und so weiter und so fort. Und man muss sich ja immer vor Augen halten, der kann nicht Gedanken lesen. Das sind alles Tricks.
Das Spannende war, oder mein Glück war, ich durfte bei der Veranstaltung neben dir sitzen. Du hast dann so das ein oder andere mir versucht zu erklären, dass das bei mir zumindest ankommt, dass ich es nachvollziehen kann. Und es war dann ganz schön mal zu schauen, ich glaube, du warst auch Magier nebenbei, wenn ich das richtig weiß.
Ja, es war mal ein Hobby von mir. Ich habe mal gezaubert und dann beschäftigt man sich mit der Branche und irgendwann bekommt man Insights und dann weiß man einige Routinen, Standardroutinen, wie die funktionieren, auch gerade bei Mentalisten. Ja. Und ich habe einen guten Freund, der das immer noch hauptberuflich macht und dann kriegt man immer was mit, weil der kommt dann immer so, hey Harris, guck mal, ich muss dir was zeigen. Und es kommt immer mal was Neues, aber viele Sachen aus dem Bereich der Magie werden einfach immer repliziert und verändert, diese ganzen Routinen. Also man weiß schon ungefähr, wie man jemanden durchsägt.
Verstanden. Also hast du mir wirklich den Abend gerettet. Das hat es ein bisschen menschlicher, ein bisschen greifbarer gemacht, deine Tricks und Tipps.
Okay, lass uns ins Thema einsteigen. Aber vorher noch ganz kurz, wie startest du in den Tag? Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Du bist auch sportlich unterwegs, oder?
Ja, das kann man aus meiner Sicht schon so sagen. Also ganz konkret, die Woche sieht relativ langweilig aus, weil es wenig Veränderungen gibt. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf.
Jeden Tag um 5
Uhr? Jeden Tag um 5 Uhr, das ist meine Routine. Und bin dann so um 6 Uhr ungefähr auf der Sportmatte. Das ist bei mir in dem Fall Kampfsport. Ich mache Brazilian Jiu-Jitsu, kombiniert mit Kickboxen, geht Richtung Mixed Martial Arts. Und das mache ich 6-mal die Woche, wenn alles gut läuft, 5 bis 6-mal die Woche. Das ist mein Tagesstart, das sieht immer gleich aus, deswegen aus meiner Sicht langweilig. Auf der anderen Seite braucht es dann keine Disziplin mehr, weil das quasi zur Gewohnheit geworden ist.
Und wie sieht dein Tag dann aus, wenn du um 8 Uhr dann im Office bist?
In der Regel 8 bis 12 Uhr wird dann wirklich durchgezogen. Ich versuche dann auch wenig Ablenkung, lege auch das Handy weg. Dann gibt es eine kleine Mittagspause, die versuche ich in der Regel mit Freunden, Geschäftspartnern, Kollegen zu kombinieren. Und dann wird in der Regel bis 18, 19 Uhr gearbeitet. Dann bin ich irgendwann so 19, 19.30 Uhr daheim, sehe dann Gott sei Dank noch meine Freundin. Und dann geht es auch schon, da beginnt auch für mich Disziplin, gegen 21.30 Uhr ins Bett, um eben dann morgens wieder starten zu können.
Okay, das klingt nach ganz viel Disziplin.
Ja.
Ist das erst so, seitdem es Grete Schellmann Immobilien gibt oder warst du vorher schon so diszipliniert?
Ich würde sagen, eine Mischung ist es. Also ich hatte schon immer Spaß daran, so ein bisschen mich selbst zu challengen. Das ist jetzt nicht neu. In der Form ist es jetzt neu. Ich mache seit 3 Jahren den ganzen Kladderadatsch, genau in der Form. Aber ich merke auch, wie mir das in allen Bereichen hilft. Also sei es Resilienz. Wenn du morgen schon einen Mann auf dir drauf hast mit 120 Kilo, bitte den Kontext ist ja ganz wichtig im Brazilian Jiu-Jitsu. Die Dinge kannst du mitnehmen in die Arbeit. Das heißt, wenn du dann mal eine Herausforderung hast, dann wirkt alles relativ leicht. Um den Metapher nochmal aufzugreifen.
Okay, jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Grete Schellmann Immobilien, mittlerweile ist auch die Hausverwaltung dazugekommen. Wann habt ihr eigentlich angefangen?
Wir haben angefangen 2018 in der Selbstständigkeit. Wir waren 2017 Jakob Grete und Manuel Schellmann, die Symbiose aus den beiden Nachnamen. Grete Schellmann gibt dann die Grete Schellmann, damit haben wir ein Stück weit gespielt, weil jeder gedacht hat, das ist eine ältere Dame, das könnte die Mutter sein, die Oma sein. Wir haben wundervolle Eltern, aber die sind es nicht, sondern es ist eine Kunstfigur, die eine gewisse Tradition voraussetzt.
Wird die gespielt, die Kunstfigur? Geht man auch mal hin und sagt, ja, da müssen wir nochmal mit der Grete sprechen?
Gerade in den ersten Jahren, wo wir noch keine Kolleginnen hatten, ja, dann habe ich einfach gesagt, ja, die Mutter ist leider aktuell verhindert, aber ich kann gerne vielleicht auch weiterhelfen, weil es kam auch, das war ganz spannend, Anruferinnen, die gesagt haben, ich möchte, dass meine Immobilie durch eine Frau verkauft wird.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Das fand ich dann auch ganz interessant und mit dem kleinen Trick konnten wir dann auch weiterhelfen.
Würdest du sagen, das war tatsächlich ein Türöffner?
Ja, auf jeden Fall. Der Name Grete ist ein alter Name.
Vertrauenserweckend?
Vertrauenserweckend, weil wir waren damals 25, als wir uns selbstständig gemacht haben und da war vielleicht so das Thema Mindset von uns noch nicht ganz so weit. Wir dachten, das würde es einfacher machen, haben uns nicht zugetraut, dass jemand uns im jungen Alter die Immobilien anvertraut, aber mit dem kleinen Namenstrick schon.
Spielt der jetzt noch eine Rolle oder?
Nein. Wir sind mittlerweile 12 Kolleginnen und Kollegen, also es durften relativ gut wachsen, sind auch Inhaber geführt, aus meiner Sicht der größte Makler in Würzburg auf jeden Fall. Und deswegen ist es noch eine kleine Randerscheinung. Aber der Name, ich finde nach wie vor sehr gelungen.
Ja, finde ich auch. Jetzt ist das Unternehmen ja noch relativ jung, das dürfen wir sagen, aber trotzdem schon stark gewachsen. Hättest du dir das damals so vorstellen können, als du angefangen hast?
Nein. Man muss dazu sagen, ich komme, wie gesagt, nicht aus Würzburg, bin zugezogen 2018. Ich hatte davor die Stadt nicht gekannt. Jakob hat gesagt, er hat eine coole Stadt, da kann man sich selbstständig machen. Lass es tun. Wir haben die Jobs gekündigt, ich habe mein Auto verkauft. Und dann war das, glaube ich, eine ganz gute Zeit, 2018. Die Märkte sind gewachsen. Wir waren, wenn du mich fragst, von Anfang an ehrlich. Wir waren strukturiert. Wir waren am Menschen interessiert. Und dann hat ja schon das ein oder andere gezeigt, dass es hier Potenziale gibt, die man heben kann.
Was war eure Intention? Was war eure Vision? Was wolltet ihr erreichen? Gab es da schon einen konkreten Businessplan, wo die Reise hingehen soll? Habt ihr euch schon mal die nächsten 10 Jahre hingelegt?
Auf jeden Fall. Wir haben da tolle Pläne gemacht, die überhaupt nicht so eingetreten sind. Also man denkt immer groß, das liest man auch überall. Mindset steht da überall, das Thema groß geschrieben, blinkt dich fast schon an. Aber es kam alles ganz anders, als man geplant hat. Das war aber auch gut so. Da sind wir vielleicht so ein bisschen blauäugig reingegangen. Wie gesagt, das hat niemand auf uns gewartet. Und deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass wir so wachsen durften.
Hat das von Anfang an gut funktioniert? Oder gab es irgendwann zu einem Zeitpunkt so einen Turning Point, wo ihr gemerkt habt, wow, jetzt passiert richtig was?
Unter uns gesprochen, Harald, das war anfangs knallhart. Also ich konnte mein Bankkonto damals um 500 Euro überziehen. Das habe ich getan. Und dann wurde es wirklich eng. Also dann war kein Geld mehr da. Und dann gibt es noch einen Weg nach vorne. Und für den haben wir uns entschieden. Das hat Gott sei Dank geklappt. Ich hatte es erwähnt, ich hatte mein Auto verkauft. Die Bargeldreserven waren aufgelöst. Und das Schöne ist, dann hast du einen gewissen Druck. Darunter entstehen dann auch Diamanten, ist ja das schöne Sprichwort. Und dann muss es klappen. Da gab es quasi keinen Plan B.
Okay, aber manchmal, gerade wenn es klappen muss, klappt es halt auch nicht.
Ja.
Was würdest du denen raten, die jetzt vielleicht auch zuhören und sich überlegen, ja, das ist vielleicht auch eine Richtung, in die ich gehen möchte.
Ja.
Ich weiß aber noch nicht, ob ich mich trauen soll, darf. Was könntest du motivierend empfehlen?
Was könnte ich motivierend empfehlen? Ganz konkret, Fleiß zahlt sich aus. Also ich möchte so ein bisschen mahnen, die ganzen Bilder auf Social Media, die sehen so leicht aus. Leichtigkeit, kommt vielleicht auch noch später drauf zu sprechen, ist eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Aber der Weg gerade am Anfang ist sehr steinhart und es lohnt sich aber dran zu bleiben. Das zeigt unser Beispiel, glaube ich, ganz gut.
Was macht den Weg am Anfang so hart? Ist es die fehlende Erfahrung? Ist es der Mangel an Netzwerk? Warum ist es am Anfang so schwierig? Musst du dich erst etablieren? Wo kommen die Aufträge her?
Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Also A, dich kennt in der Regel keiner, je nachdem, bei welchem Arbeitgeber du zuvor gearbeitet hast, was du gemacht hast. Bei uns war es ein Quereinstieg, das heißt, auf uns hat niemand gewartet. Dann brauchst du schon mal Leute, die dir Immobilien anvertrauen. Du hast aber keinen Namen. Und wir haben angefangen im Freunden-, Bekanntenkreis, Familienkreis. Dann konnte man wieder ein paar Monate überleben, aber dann brauchst du auch wieder Futter. Und deswegen musst du eben dann in den ersten Monaten wirklich hart am Markt schürfen. Du musst Kontakte machen, aber auch Kontakte, die dich weiterbringen. Und das war für uns auch das Schöne. Wir hatten niemanden mehr, wir hatten kein Umfeld mehr, mussten uns das neu aufbauen. Und konnten uns das genauso aufbauen, dass wir von den Personen einfach lernen konnten, die wir uns eben ins Netzwerk reingezogen haben. Und das war auch eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Habt Interesse an Menschen, knüpft Kontakte, egal mit wem, sei es der CFO, aber sei es auch die Putzfrau. Also bitte, da sind alle gleich. Und das möchte ich auch mitgeben, jeden gleich zu behandeln.
Seid ihr dann auch an einen Punkt gekommen, wo ihr gedacht habt, okay, jetzt ist das ein Selbstläufer, gucken wir mal, was kommt. Oder bist du immer busy, brauchst du immer neue Impulse, musst du dich ständig am Markt weiterentwickeln, gibt es täglich neue Herausforderungen?
Ich denke, das Harte in der Branche ist, zumindest ist es bei uns so, wir haben wahrscheinlich 5% Wiederkäufer bzw. Kontakte, die auch in einem Jahr wieder zu Umsatz führen. Das heißt, 95% der Arbeit musst du jedes Jahr wieder neu erarbeiten. Das hat einen gewissen Druck, weil du eben immer wieder von neu ein Stück weit anfangen musst. Auf der anderen Seite, du wirst quasi nie faul, du musst immer am Ball bleiben. Wir haben vorher über den Sport gesprochen, das hält auch jung und diszipliniert.
Und jetzt seid ihr ja auch ein Gründerteam, ja. Du und dein Geschäftspartner. Was hat das für Vorteile? Es gibt ja auch viele Einzelkämpfer. Ihr seid immer zu zweit,
ja.
Zumindest was die Geschäftsleitung angeht. Ich denke, ihr teilt euch das 50-50, ist das richtig?
Das ist richtig.
Genau. Was hat das für Vorteile?
Da möchte ich ein Wort in den Mund nehmen, Leichtigkeit. Und zwar ist es so, gerade wenn du von null auf beginnst, es kommen unglaublich viele kleine Steinchen. Gefühlt ist es manchmal eine kleine Burg, eine kleine Mauer, über die du drüber springen musst. Wenn du niemanden hast, mit dem du da ein Stück weit dich austauschen kannst, mit dem du dann einfach nur eine Leichtigkeit entwickelst, fast schon so einen kleinen Humor, was passiert denn heute? Guck mal, wie wir es gemeinsam beseitigen. Das ist eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Waffe, eine unglaubliche Macht. Deswegen bin ich da dem Jakob auch sehr, sehr dankbar, dass es bei uns seit 7 Jahren, bald 8 Jahren, noch nie ein Thema gab, wo wir uns uneinig waren. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn man eben zu zweit startet.
Da muss ich kurz reingehen. Also man ist sich ja immer mal uneinig. Jakob wird ja mal gesagt haben, nee, Manuel, ganz ehrlich, das können wir so nicht machen. Und dass man sich dann ergänzt, Argumente austauscht, um dann das Richtige zu machen? Oder seid ihr euch immer einig?
Das klingt wirklich jetzt hier reingefotoshoppt bzw. reingearbeitet. Wir sind uns wirklich immer einig. Es gab noch nie eine Situation, er war hin und wieder mal sauer auf mich, wenn ich mal einen Termin irgendwo falsch eingetragen habe, war ein anderer Tag oder ein anderer Teilnehmerkreis. Aber inhaltlich von der Fokussierung der Firma gab es noch nie ein Thema. Und ich glaube, es ist auch unser Geheimrezept.
Du hast doch gerade eben gesagt, unter Druck entstehen Diamanten, unter Reibung passieren Dinge.
Ja.
Fehlt das dann nicht?
Aus meiner Sicht ergänzen wir uns sehr, sehr gut. Hm. Der Druck ist da, aber ein Stück weit, ich habe Interesse und Spaß daran gefunden, unter Druck zu arbeiten.
Der kommt von außen, der Druck?
Der kommt von außen, der Druck.
Aber intern seid ihr da auf einer Wellenlänge?
Auf jeden Fall.
Sag mal, Wachstum haben wir gerade angesprochen. Ihr seid schnell gewachsen.
Ja.
Was war der größte Treiber eures Wachstums? War das ausschließlich der Fleiß, den du eben schon beschrieben hast? Oder gab es da noch andere Faktoren?
Wenn du mich fragst, sind es zwei, drei Faktoren. Einmal die Struktur. Uns war es von Anfang an wichtig, dass wir strukturiert wachsen, dass wir die ganzen Prozesse mal anschauen, gucken, wie machen das andere, wie kann man da eine gewisse gleichbleibende Qualität etablieren. Wir hatten schon, da hatten wir noch keine Mitarbeiter, da hatten wir schon sämtliche Gesprächsleitfaden einmal runtergeschrieben. Mhm. Da waren wir sehr, sehr früh mit unterwegs und dadurch konnten wir dann auch wirklich qualifiziert wachsen. Das ist immer so ein kleiner Stolperstein, du willst auf der einen Seite wachsen, auf der anderen Seite willst du auch die Qualität mitsprießen lassen.
Mhm.
Und das ist gar nicht so einfach.
Lass uns mal zum Thema Wachstum in so einige Bereiche reingehen. Wie sieht das mit Team aus? Irgendwann muss man sich entscheiden, okay, wir werden größer. Jakob und ich können das nicht mehr alleine machen.
Ja.
Was macht man dann?
Was macht man dann? Man stellt dann Leute ein. Also wir haben im zweiten Jahr Leute eingestellt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Das waren auch mit die Treiber des Wachstums, weil wenn du dann eine falsche Personalentscheidung triffst, gerade am Anfang, die kann schon sehr, sehr wehtun. Wir haben uns frühzeitig dazu entschieden, dass wir skalieren wollen. Wir haben gemerkt, okay, wir sind jetzt nicht die Zwei-Mann-Bude. Bei allem Respekt, meine ich gar nicht böse. Das ist eine Boutique, kann auch sehr, sehr interessant sein. Wir haben gesagt, wir wollen weiter wachsen und dann im Idealfall, das wäre so unsere Vorstellung, im süddeutschen Raum ein Name zu sein.
Und habt ihr euch dann in einem Bereich spezialisiert oder seid ihr da ganz breit aufgestellt?
Wohnimmobilien. Wir verkaufen klassisch die Emotion, das können wir sehr, sehr gut. Klar, dann fängt man irgendwann an, okay, noch ein paar Gewerbeimmobilien mit reinzupacken, ein paar Kapitalanlagen, das machen wir auch. Aber ich halte ganz groß die Fahne hoch für das Thema Emotionen, für die Wohnimmobilie.
Warum ist das so?
Wenn du mich fragst, weil wir uns damit gut identifizieren können. Da stehen wir dahinter. Ich habe da Spaß dran zu sehen, wie Familien sich vergrößern, in Häuser reinwachsen und einfach ja Pipi in den Augen haben, wenn sie dann den Schlüssel überreicht bekommen und dann die Kinder schon ins Haus reinstürmen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie sieht das heute aus? Alles ist digital, vieles ist KI-gestützt. Braucht es noch für einen Makler ein Ladengeschäft? Das frage ich mich jedes Mal. Wenn ich so durch die Straßen gehe, hier und da sieht man nochmal einen Makler. Meist wird das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man sieht dann noch so im Aushang die ein oder andere Immobilie. Ist das wirklich noch wichtig? Braucht man das noch? Habt ihr es noch?
Aus meiner Sicht, ja. Wir sind bewusst den Weg gegangen in einen Ladenshop. Wir haben bei uns die sogenannte Immobar eingeführt, wo jeder eingeladen ist auf einen Kaffee.
Mhm.
Wir haben versucht, niedrige Eintrittsbarrieren zu haben. Also wir gucken wirklich, dass wir die Leute reinziehen. Wäre jetzt etwas der falsche Kontext, würde ich sagen, aber einladend zu uns ins Büro willkommen zu heißen mit einer schönen Schaufensterfront. Und ich finde es einen großen Mehrwert, einfach nahbar zu sein.
Und seid ihr da auch tagesaktuell, was die Immobilien in eurem Portfolio angeht? Das heißt also, da gibt es auch die Pflege des Schaufensters und so weiter und so fort?
Das wird jede Woche überarbeitet. Also nicht tagesaktuell. Wir haben aktuell so um die 100 Immobilien, die wir verkaufen und gucken aber einmal die Woche, das einfach ein bisschen auszutauschen, spannend zu machen und auch da ein bisschen Wandel, Abwechslung reinzukriegen.
Was ich mich immer frage ist, gibt es tatsächlich Personen, die dann bei euch vorbeischauen, reinkommen und spontan ein Haus kaufen? Ihr seid ja keine Bäckerei, ne? Und ich überlege mir so, boah, jetzt brauche ich aber noch ein Wasser und eine Brezel.
Also es kam schon vor, dass Leute, also spontan ist immer so eine Sache, also da wurde schon eine gewisse Marktrecherche betrieben, aber wirklich zielführend auf ein Objekt im Aushang zugegangen sind, gesagt haben, einmal bitte einpacken.
Ernsthaft?
Das gab schon. Genauso wie Menschen reingekommen sind, Kundinnen, Kunden, die gesagt haben, ja, ich möchte mein Objekt verkaufen. Ihr seid sichtbar online, offline, ihr habt einen schönen Shop in der Innenstadt. Und das war dann quasi der ausschlaggebende Punkt, uns den Auftrag zu geben des Verkaufs.
Okay, habt ihr euch dann irgendwann in eurer Konzeptphase auch überlegt, wir suchen uns Nischen, du hast jetzt gerade Wohnimmobilie gesagt,
ja,
um euch deutlich auch vom Wettbewerb abzuheben, dass ihr sagt, okay, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir spezialisieren uns in diesem Bereich.
Das Thema Spezialisierung ist immer so eine Sache, gerade am Anfang. Da brauchst du das Geld, da brauchst du auch die diversen Aufträge, die verschiedensten Aufträge. Da haben wir auch Dinge angenommen, die wir besser nicht annehmen sollen. Aber irgendwann ist dann schon der Punkt gekommen, wo du sagen kannst, Mensch, in dem Bereich habe ich den größten Mehrwert für den Kunden. Da habe ich am meisten Spaß, da kann ich am meisten hinterstehen. Und dann, wie gesagt, hat auch der Kunde wieder was davon. Deswegen ganz klar, Spezialisierung würde ich so empfehlen. Und dann, wenn es in andere Branchen reingeht, sich einen Experten zu suchen, der dann das Themenfeld auch vollumfänglich betreuen kann.
Und irgendwann gab es dann sicherlich auch den Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, jetzt sind wir etabliert. Woran macht man das fest?
Das macht man daran fest, dass das Telefon klingelt und jemand anruft und sagt, ich möchte gerne meine Immobilie verkaufen. Da haben wir 3-4 Jahre gebraucht, dass Leute proaktiv auf uns zugekommen sind. Also wo man wirklich gesagt hat, Mensch, jetzt hat sich keiner verwählt, sondern es war ein gezielter Anruf. Und dann ist so der Punkt erreicht, wo man sich ganz kurz auf die Schulter klopft und sagt, hey wow, das scheint geklappt zu haben. Ein sehr gutes Gefühl.
Ich darf jetzt an der Stelle eine Kollegin der Immowelt outen, die mir verraten hat, ihre Eltern würden in Würzburg leben und ihr hättet eine unglaubliche Sichtbarkeit. Das heißt, man kommt gar nicht an euch vorbei, wenn man in Würzburg unterwegs ist.
Das freut mich sehr. Vielen Dank an der Stelle. Das war das Thema, was ich gemeint habe mit Online-Offline. Also wir haben frühzeitig geschaut, nicht nur online sichtbar zu sein, auch gerade in der Zeitung noch eine gewisse Präsenz zu zeigen, sind auch gewisse Kooperationen eingegangen, weil eben viele Eigentümerinnen und Eigentümer sich auch noch in der Zeitung aufhalten. Also ein kleiner Geheimtipp, dieses Themenfeld der Zeitung nicht vollständig auszublenden.
Online, offline, kannst du das mal so prozentual einordnen? Was würdest du sagen offline? Wie viel Prozent macht das noch aus von eurem Business?
Jetzt muss ich ganz kurz mal reflektieren, das Thema Marketing hatten wir outgesourced. Das betreut eine Kollegin bei uns intern. Aber ich würde schon sagen, dass wir so 1/3 auf jeden Fall offline sind und 2/3 online.
Tatsächlich?
Ja.
Ist es denn auch noch so, dass ein Großteil der Hausverkäufe immer noch von älteren Menschen sozusagen geschaltet werden?
Absolut.
Dann bist du ja im Offline-Bereich wahrscheinlich gut aufgestellt.
Ja, also wir haben da bei uns Auswertungen gemacht. Auch das ist vielleicht so ein kleines Erfolgsgeheimnis zu gucken. Wem kann man eigentlich weiterhelfen? Bei uns ist es der Mann, 59 Jahre alt und in der Regel in einem gehobenen Angestelltenverhältnis oder selbstständig.
Tatsächlich?
Ja, das haben wir ausgewertet. Wir haben so 2 bis 3 Verkäufe in der Woche. Ich glaube, eine ganz gute Datenbasis. Und darüber kann man dann auch ganz, ganz viele Dinge ableiten. Und dann weiß ich wieder, wie erreiche ich den Mann in dem Fall. Und das klappt ganz gut über die Zeitung.
Zeitung ist das eine Tool. Gibt es noch andere Dinge, die vielleicht mit Event-Charakter, die ihr macht in Würzburg, um sichtbar zu sein? Weil wahrscheinlich nur über Zeitung und online wird es nicht funktionieren.
Absolut. Also das Thema Omnipräsenz, du musst wirklich schauen, wenn der Kunde, die Kundin zum Bäcker geht, muss sie dich sehen. Wenn sie dann später zur Arbeit fährt, sieht sie vielleicht an der Haltestelle, um dann im Radio kurz einen Clip von dir zu hören. Auf dem Rückweg von der Arbeit und dann vielleicht im Fitnessstudio nochmal von der Kollegin angesprochen wird, dass es ein schönes Kundenevent gab. Also verschiedene 4, 5, 6 verschiedene Kontaktpunkte, dann machst du eine schöne, gute Arbeit im Marketing.
Habe ich auch gelesen, dass ihr sowas wie Ausstellungen macht mit Künstlern und Ähnlichem?
Ganz genau. Wir haben sehr früh angefangen. Ich komme ja ursprünglich vom Schraubenmilliardär, der größte Kunstsammler Europas. Und da hat mir so ein bisschen die Kunst, hat mir das Ganze angetan. Und wir hatten anfangs einfach nicht das Geld aus der Not heraus. Wir hatten nicht das Geld, unser Büro mit schöner Kunst zu dekorieren. Also sind wir Verbindungen mit Galeristinnen eingegangen und haben gesagt, Mensch, ihr kriegt unsere Wand, wir kriegen eure Kunst und wenn es zu einem Verkauf kommt, wir wollen da nichts dafür, aber ihr berechnet uns bitte auch nichts dafür. Und dadurch hast du dann auch wieder einen erlesenen Kreis an Kunstinteressenten in deiner Immobilie, in deinem Büro, die dann auch schon mal die Marke das erste Mal gehört haben.
Win-win-Situation an der
Absolut.
Stelle. Wie sieht es mit Sponsoring aus? Sponsert man auch den lokalen Sportverein?
Absolut. Und da haben wir früh angefangen, vor allem so ein bisschen in die Talentförderung zu gehen. Wir sponsern einen Fußballverein in der Jugend. Die Kids sind 7 bis 12, 7 bis 13. Sehr aufstrebender kleiner Fußballverein, der mittlerweile auch schon hunderte Mitglieder hat. Und da haben wir einfach geguckt, wo macht es Sinn. Nichts gegen die Würzburger Kickers, aber da sind wir einfach ein kleiner Shareholder. Da können wir nichts groß bezwecken, wohingegen dann die echte Emotion im Kinderfußball zu finden ist. Also auch da meine Empfehlung, wenn ich die aussprechen darf. Guckt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Wo gibt es wirklich Sichtbarkeit? Wo gibt es wirklich Emotionen? Und wie kann man vielleicht mit wenigen 100, wenigen 1000 Euro wirklich einen Mehrwert schaffen?
Und dann gibt es ja obvious so low-hanging fruits wie zum Beispiel Radio. Macht ihr das auch?
Machen wir auch, haben wir auch getestet und ist für mich auch ein weiterer Baustein, der einfach mal sein muss. Ist aber schwer zu tracken, bin ich ehrlich. Also im Radio, vielleicht hast du da, du bist ja quasi der Experte, alles was auf die Ohren geht. Also da tue ich mich noch schwer, wirklich zu prüfen, kam es übers Radio oder nicht.
Viele Marketingmaßnahmen sind nicht direkt messbar. Du kannst es erst messen, wenn du merkst, jetzt mache ich keine Radiospots mehr. Oh, weniger Aufträge.
Ja.
Ne? Letztendlich muss man, glaube ich, einfach ein Gefühl dafür haben und auch an der Stelle einfach mal investieren und sich breit aufstellen. Einige Dinge kannst du nicht direkt messen. Bei einem Podcast zum Beispiel hast du Analytics, da siehst du, hey, da hören wirklich Leute zu oder da hören Leute nicht zu. Wir haben das große Glück, dass es hier bei Zwei-Zimmer-Küche-Talk mehr werden. Darüber freuen wir uns ganz besonders und sind natürlich auch motiviert, viele spannende Inhalte da an der Stelle zu bringen. Ihr habt euch auch weiterentwickelt. Irgendwann kommt man an einen Punkt, da sagt man, okay, was können wir jetzt noch machen aus der Position, wo wir gerade sind? Ja. Wir sind bekannt, die Leute rufen uns an, wir haben über 250 verkaufte Immobilien, mittlerweile 10 Mitarbeiter, 6 Standorte und so weiter und so fort. Sollen wir daraus nicht ein Franchise-System machen? Habt ihr gemacht?
Haben wir gemacht, Harald, und ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemanden hier. Das war purer Zufall. Und zwar wurden wir bei der IHK als Best-Practice-Beispiel genutzt für Weiterbildungen. Und da kam dann ein Teilnehmer auf uns zu, der Thomas Arem ist mein geschätzter Franchise-Kollege, der gesagt hat, hey, ich finde die Marke cool, ich möchte aber selbstständig bleiben. Dann haben wir gesagt, wir sind schauen, wie wir damit umgehen. Als Idee, wir wollten ein Franchise immer machen, in eigentlich ersten 5, 6 Jahren, aber du könntest unser erster Franchise-Nehmer sein. So haben wir dann auch schon im zweiten Jahr der Selbstständigkeit ein Franchise gegründet. War sehr interessant, waren sehr, sehr teure Anwaltskosten, um so einen Franchise-Vertrag aufzusetzen, der wasserdicht, einigermaßen wasserdicht ist.
Und was bietet ihr mir als Makler, wenn ich sage, hey, ich möchte bei euch Franchise-Nehmer sein?
Also A, die Sichtbarkeit, die Reichweite im Gebiet, ich sag mal Würzburg plus minus 100 Kilometer Radius, da haben wir einen Namen, da sind wir bekannt. Das Zweite ist, ich hatte es angesprochen, wir hatten schon in den ersten 1, 2 Jahren fertige Skripte, wie du am Telefon einen Mehrwert bieten kannst, vielleicht auch sympathisch rüberkommst. Also auch da ist in der Schublade alles vorbereitet für dich, dass du mit einer relativ entspannten Einstiegsbarriere direkt bei uns loslegen kannst.
Bekomme ich dann von euch auch die ein oder andere Immobilie, die ich dann verkaufen kann, oder muss ich die selber mitbringen? Bin ich auf mich selbst gestellt, was die Akquise angeht?
Eine Mischung aus beidem. Also auf der einen Seite, das Grundrauschen wird schon durch uns gedeckt, Gott sei Dank, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Auf der anderen Seite möchte ich auch im Vertrieb schon auch haben, dass die Makler, die Maklerinnen proaktiv einfach hungrig sind. Ich will nicht sagen, Türklinken putzen, aber in die Richtung geht das Ganze dann schon auch.
Und das heißt, von euch wird dann auch geboten, eine entsprechende Plattform, man wird unterstützt bei den Exposés. Ist es denn auch gewünscht, dass man eigene Ladenlokale dann hat mit eurem Logo und unter eurem Namen?
Auf jeden Fall. Also auch da sind wir fleißig am Expandieren, suchen da gute Partner, also auch da gerne die Einladung, wenn ihr Lust habt, mit uns gemeinsam zu wachsen, kommt da gerne über den Harald, über Immowelt. Schön auf uns zu.
Wir packen einfach mal einen Link in die Shownotes und wer sich dafür interessiert, der darf sich gerne bei euch melden. Lass uns nochmal über die Herausforderungen sprechen, ja. Weil Mindset finde ich auch immer total spannend. Klingt jetzt alles so easy, hey, ich bin Franchise-Nehmer vielleicht bei euch.
Ja.
Aber es gibt viele Stolpersteine. Wie bleibst du motiviert? Wo bekommst du die Impulse her, dass du sagst, okay, das war jetzt vielleicht eine falsche Entscheidung, ich mache an der Stelle aber gerne weiter.
Das ist ein Riesenthema, was uns alle jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr herumtreibt und wirklich auch beschäftigt. Also ganz konkret, was mache ich? A, mir hilft ein Stück weit die Disziplin bzw. die Gewohnheit, dass einfach mein Tag sehr strukturiert ist, ich dadurch einfach leistungsfähig bin und dadurch einfach dann die Power habe, durchzuziehen. Und ich betrüge mich ein Stück weit selbst, indem ich beispielsweise, es gibt ja die kleinen Klicker, wo man Besucherzahlen trackt. An der Disco kennt man das vielleicht, wo einfach geguckt wird, der Tisch steht, guckt, okay, ja. Leute sind drin. Und mein Ziel ist es beispielsweise, dass ich jeden Tag 50 E-Mails beantworte. Das kann auch sein, dass ich eine E-Mail lösche, weiterleite, aber 50 Mails beantworte ich. Und so hast du quasi jeden Tag ein Erfolgserlebnis.
Ja, aber du musst auch erstmal 50 E-Mails bekommen.
Das stimmt, wenn du fleißig bist, ist es gar kein Problem.
Dann ist das ein Selbstläufer.
Dann ist es ein Selbstläufer.
Aber was dein Workflow angeht, ja. Für dich, ich beantworte 50 E-Mails.
Ja, und dann ist es für mich ganz wichtig, ein guter Tag, auch wenn ich keinen Abschluss habe, kein Notartermin, wie auch immer. Ich habe 50 Mails gemacht, das heißt, mein Erfolg bewerte ich daran, was ich bereit war, an dem Tag zu geben. Das war in dem Fall jetzt beispielsweise 50 E-Mails. Mhm. Und so schreibe ich mir jeden Tag runter, was sind Dinge, die mich wirklich weiterbringen. Das mache ich morgens, dass ich dann abends ins Bett gehen kann und sagen kann, das waren die Dinge, die habe ich angestoßen. Und dann war das ein guter Tag für mich.
Also so Journaling-mäßig. Du schreibst dir das auf, du manifestierst das.
Ja.
Würdest du sagen, es ist von immanenter Wichtigkeit, Routinen für sich zu entwickeln, oder muss man auch flexibel im Kopf bleiben?
Die Mischung macht's. Also auf der einen Seite, die Routine gibt uns eine sehr gute Basis, um eben dann die Power auf die Straße zu bringen. Auf der anderen Seite, vielleicht eine kleine Schwäche von mir, wenn du dann zu verkopft bist, zu sehr strukturiert, dann fehlt hier nur wieder mal die Flexibilität. Also das muss man sich immer halten. Wenn du da gute Tipps für mich hast, wie das geht, da lerne ich auch sehr gerne dazu.
Habe ich nicht für dich. Ich habe auch so einen leichten Hang zum Perfektionismus.
Ja.
Was hast du da für einen Umgang mit? Ich würde dich jetzt auch so einschätzen, wie du es gerade geschildert hast, die ganzen Routinen und so weiter und so fort. Du bist auch ein Freund des Perfektionismus, aber manchmal kann das hinderlich sein. Wo ist der Indikator zu wissen, nee, Manuel, hier machst du einfach zu viel, das ist zu kleinteilig gedacht, ja. Geh den größeren Schritt.
Ich sehe es daran, dass ich es nicht mehr schaffe, jedes Telefonat am gleichen Tag zu führen, jede E-Mail am gleichen Tag zu beantworten. Das heißt, irgendwann bist du gezwungen, Pareto 80-20 ein Stück weit zu gucken, was bringt dich wirklich weiter. Da stelle ich mir wirklich die Frage, was ist direkt mit Umsatz verknüpft? Und wenn man sich die Frage stellt, dann ist man oftmals erschrocken, wie wenig das ist, was man am Tag tut.
Okay. Wie gut bist du im Delegieren? Weil grundsätzlich, wenn man Perfektionist ist,
ja,
nimmt man viel an sich, weil man ja der Meinung ist, ah, wenn ich das selber mache, ist es am besten.
Ja.
Wie gibt man ab und wie findet man heraus, was man auch abgeben kann?
Ein Stück weit geht es immer um Vertrauen. Du musst dir anschauen, okay, hast du jemanden im Team, dem du Dinge abgeben kannst? Und dann würde ich einfach meine Empfehlung aussprechen, es mal zu testen, mal zu gucken. Du gibst was rüber, guckst mal, wie ist da so die Resonanz, was kommt da zurück? Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich war erschrocken, wie gut die Dinge laufen. Weil meistens das der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin deutlich besser macht als ich. Also deswegen auch da die Einladung, einfach testen, einfach mal machen. Wie kommt man dazu? Stichwort, du bist irgendwann einfach landunter. Du musst abgeben. Lieber ein Thema nicht perfekt gemacht, ein Exposé nicht perfekt geschrieben, aber dafür schneller Markt, wodurch dann auch wieder der Kunde einen Vorteil hat.
Was würdest du sagen, sind so die drei Top-Soft-Skills, die man als Makler haben müsste oder als Maklerin?
Zuverlässigkeit.
Ja.
Pünktlichkeit. Menschlichkeit.
Kann man Makler oder Maklerin sein ohne Leidenschaft?
Nein. Es sei denn, also kommt drauf an, was du verkaufst. Wenn du die Kapitalanlage verkaufst, einfach sagst, du gehst auf Masse, du bist da völlig schmerzfrei, dann ja. Wenn du die Emotion verkaufen möchtest ohne Leidenschaft, dann möchte ich gerne jemanden sehen, der das hinbekommt.
Okay, Manuel, wir kommen zu einer wunderschönen Rubrik. Wir kennen uns ja jetzt schon von einigen Events.
Ja.
Und ich habe mittlerweile auch einige Maklertypen getroffen. Es gibt diese bekannten Maklerklischees. Ein Klischee, was bei mir hängen geblieben ist, ich drop das jetzt einfach mal hier.
Ich weiß, was kommt.
Du weißt, was kommt, ne?
Ja.
Auto.
Ja,
ich bin mit dir dann irgendwie aus dem Studio rausgekommen und ich sage, schickes Auto, Manuel. Wir dürfen es verraten, du bist zu der Zeit einen Porsche gefahren.
Ja.
Und ich habe dich gefragt, sag mal, muss das sein? Oder kannst du auch zum Kunden mit dem Smart fahren? Und da hast du mir gesagt, ja, unterschiedlich. Es gibt ja auch unterschiedliche Kunden. Das heißt also, bei dem einen empfiehlt sich das, beim anderen das. Und jetzt referenziere ich mal ganz kurz auf dem Podcast mit Jürgen Michael Schick. Der hat zu mir gesagt, ich fahre überall mit dem Smart hin. Jetzt du.
Ja, das ist schön, dass ihr mir der Kollege Schick so eine schöne Steilvorlage gibt. Also bei mir war das so, ich hatte es angedeutet, mein Auto verkaufen, um eben dann in der Selbstständigkeit starten zu können. Das heißt, das Thema Auto ist bei mir mit viel Schmerz aufgeladen. Und es war schon immer mein Traum, schon wo ich 3, 4 war, hatte ich schon die ersten Porsche-Bilder beziehungsweise Porsche-Autos. Und dann war mein Traum mit 30, mir einen entsprechenden Porsche kaufen zu können. Das hat dann ganz gut geklappt. Wie gesagt, da bin ich sehr dankbar für. Und dann war das für mich auch der Weg to go.
Aber die Frage ist damit nicht beantwortet. Würdest du sagen...
Ich habe es versucht.
Du hast es versucht. Aber ich gehe da nochmal rein. Würdest du sagen, für ein gewisses Klientel, ich gehe jetzt mal in den Bereich hochpreisig, empfiehlt es sich, sich dem Klientel auch, was das Fahrzeug angeht, ein wenig anzupassen oder reicht die Expertise?
Also grundsätzlich, egal ob Porsche oder Audi oder welches Auto auch immer, ich parke nie vorm Haus. Ich laufe immer ein paar Meter, das tut A gut und B, man kann dadurch ein Stück weit auch die Gegend erkunden. Das sage ich dem Kunden auch immer so. Ich hatte einmal den Fall, dass der Kunde gesagt hat, bitte, ich bin in der Pampa, holen Sie ein Auto. Ich gehe davon aus, Sie fahren Sportwagen, Sie holen Ihr Auto rein. Ich zeige Ihnen meine Autos. Das war ein Mann war ein Autosammler. Und da hatte ich dann mit Abstand den kleinsten Wagen im ganzen Fuhrpark. Also das gibt es auch, aber grundsätzlich mein Tipp, Auto immer weglassen. Damit kann man nur anecken. Meine Erfahrung.
Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Maklerklischees rein. Ich habe da so 5 vorbereitet.
Jetzt bin ich gespannt.
Immer A oder B. Und du darfst die gerne, wenn du möchtest, kurz und knapp beantworten und vielleicht eine kleine Erklärung geben. Okay?
Sehr, sehr gerne.
Und hier sind sie auch schon. Luxuswagen oder Alltagsauto?
Luxuswagen.
Golfplatz oder Schwimmbad?
Ich kann beides nicht.
Man würde jetzt sagen, hat der Makler eher Golfplatz, oder?
Hatte ich versucht, fand ich unglaublich anstrengend, weil man musste immer on point sein beim Abschlag und das war ich nicht. Deswegen schwimmen kann ich auch nicht, ich würde 10 nehmen.
Nächstes Klischee, Makler verdienen unglaublich viel Geld und haben echt nicht viel dafür zu tun.
Das ist absolut falsch. Also man kann gutes Geld verdienen, ja. Wenn man aber gut ist, gutes Geld verdient, in der Regel ist da auch dementsprechend harte Arbeit dahinter.
Work-Life-Balance oder always on?
Ich hasse das Wort Work-Life-Balance. Tatsächlich möchte ich nicht unterscheiden zwischen Arbeit und Leben. Für mich ist es ein Übergang. Und ich habe ein Leben und deswegen bin ich der Meinung, man muss irgendeinen Begriff entwickeln, der beides vereint.
Ich weiß, was du sagen möchtest. Du möchtest sagen, du beschreibst deinen Beruf gar nicht als Arbeit.
Ja.
Du beschreibst den als Leidenschaft.
Ja.
Und du hast das große Glück, das in dein Leben integrieren zu können und davon zu leben. Flexible Arbeitszeiten oder 24/7 für den Kunden erreichbar?
Ich bin 24/7 für den Kunden erreichbar. Ob es gut ist, weiß ich nicht immer.
Ist das Pflicht für einen Makler? Muss man mich am Sonntag morgens um 9 anrufen und sagen, Manuel, ich kaufe die Bude.
es ist nicht Pflicht, es ist ein Stück weit die Extrameile, das sieht der Kunde schon gerne. Mir ist wichtig, mein Team, ich möchte mein Team nicht verheizen, also mir sind Pausen schon auch wichtig. Lebe ich nicht gut vor als Kollege, das weiß ich. Aber wie gesagt, der Kunde sieht es schon gerne, wenn dann vielleicht mal samstags, sonntags eine Mail kommt, ein Anruf kommt, der Kunde merkt, man denkt an ihn.
Gut, das waren unsere Makler-Klischees. Lass uns mal vielleicht noch mit Blick auf die Uhr einen Blick nach vorne werfen.
Ja.
Dafür sind solche Messen wie die Expo Real hier natürlich auch ein gutes Zünglein an der Waage. Welche Entwicklungen in der Branche werden euer Geschäft in den nächsten Jahren am stärksten beeinflussen? Und natürlich werden wir jetzt sagen, Digitalisierung auch.
Ja.
Siehst du abseits der Digitalisierung noch andere Entwicklungen, die die Branche maßgeblich verändern werden, woran sich Makler in Zukunft anpassen müssen?
Das Thema, was ich sehe, ist Digitalisierung, ist das Thema KI. Wenn du mich fragst, auch das, was uns als nächster großer Umbruch bevorsteht. Vielleicht da auch, ich möchte ein bisschen die Angst nehmen, ich finde es eine riesengroße Chance, Backoffice-Arbeiten zu automatisieren. Und dann wieder, das ist so eine meiner Tugenden, das Thema Menschlichkeit, sich die Zeit für den Menschen zu nehmen, die Bedürfnisse vom Kunden richtig zu erfragen, richtig zu beantworten. Deswegen freue ich mich drauf auf die eine oder andere lästige Arbeit, die KI dann machen darf.
Okay, aber Faktor Mensch aus der Maklerschaft nicht rauszudenken?
Aus meiner Sicht nein. Also das wird künftig den Unterschied machen, ganz klar, sich von der Maschine zu differenzieren. Aber ich sehe es als Riesenchance. Ich freue mich wirklich drauf, wieder die Zeit zu haben, jeden ausführlich anrufen zu können und einfach mal zu fragen, links und rechts, wie sieht es denn aus?
Was würdest du jetzt jungen Maklern oder auch Gründern, Startups sagen, die heute anfangen wollen? Gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt einzusteigen? Ist aktuell ein guter Zeitpunkt, ein schlechter Zeitpunkt?
Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Die größten Firmen, Apple, Microsoft, wurden alle in Krisenzeiten gegründet, sind unglaublich erfolgreich. Deswegen, der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute und der drittbeste ist morgen.
Last but not least, jetzt bist du ja schon einige Zeit unterwegs im Bereich der Immobilien.
Ja.
Gibt es da die ein oder andere Anekdote, die du mit uns teilen möchtest? Vielleicht im Bereich, da musste ich wirklich herzhaft lachen, oder im Bereich, das hat mich wirklich berührt, du hast es gerade schon gesagt, beim Hausverkauf, wenn eine Familie mit Kindern und so weiter und du hast denen ein neues Zuhause gegeben, das ist sehr rührig, aber gab es auch mal was, wo du sagen würdest, also da haben wir uns alle auf den Rücken gelegt, so mussten wir lachen.
Was mir sofort spontan einfällt, ich glaube, das hatte ich schon mal skizziert bei Immowelt. Wir hatten eine schöne Villa im Angebot und es war ein Kunde da, der wollte die gleich haben und hatte das Geld bar dabei.
Bar?
Ja.
Also für eine Villa hat man das nicht in der Hosentasche, sondern er hatte schon ein Köfferchen mit?
Es war ein kleines Köfferchen, er wollte den Deal auch schnell über die Bühne bringen. Da tun wir uns schwer mit, würde ich auch dringend von abraten. Wahrscheinlich hätte ich sogar eine Geldwäschemeldung machen müssen, fällt mir gerade ein. Müssen wir mal gucken, wie weit man das Ganze dann auch streuen kann.
Ist gar nicht möglich, ja? Also Geldkoffer und jetzt gehört das Ding mir.
Ist nicht möglich.
Natürlich
nein,
nicht.
Nein. Das ist so eine Geschichte, da habe ich mit dem Jakob herzlich gelacht, weil damit haben wir nicht gerechnet.
Wie habt ihr dem vermeintlichen Käufer das diplomatisch beigebracht, dass die Nummer mit dem Geldkoffer keine gute Idee ist?
Es war zum Glück auch, er war auch Unternehmer und hat gleich verstanden, wenn da jetzt dann ein siebenstelliger Betrag in bar fließt, das könnte er auch bei seiner Bank Fragen aufwerfen.
Okay, wir halten also fest, das ist keine gute Idee und man sollte dann doch die Wege gehen, die bekannt sind und das natürlich über Notar und Überweisung machen. Gibt es sonst noch eine rührige Geschichte, wo du sagst, boah, Maklerberuf, das geht mir wirklich nah? Ist es immer dieses letztendlich etwas für eine Familie realisiert haben, wo man am Anfang dachte, ah, wissen wir nicht, ob wir es umgesetzt bekommen, vielleicht nochmal mit der Bank gesprochen und so weiter und so fort?
Du, fast jedes Projekt hat seine Hürden, die es zu meistern gilt. Das klappt auch in der Regel ganz gut. Aber es sind wirklich die Momente, die du ansprichst, wenn dann die Familie sagt, wow, das ist das, was ich seit Jahren suche. Es ist, wenn die Familie sagt, da kann ich reinwachsen. Es ist, wenn die Familie sagt, vielen Dank für die tolle Immobilie.
Okay, wir halten fest, du würdest sagen, der Beruf des Maklers, der Maklerin, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Es ist nach dem Beruf des Moderators mit Sicherheit der schönste Beruf, Harald. Definitiv.
Mensch, Manuel.
Große Einladung.
Ja, danke dir. Hör mal, wie geht's weiter für dich auf der Expo?
Wie geht's weiter? Wir sind ja ganz gut getaktet, Gott sei Dank. Da noch 2, 3 bekannte Gesichter wieder ersuchen, Gespräche führen. Und dann bin ich ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt die 40.000 Besucher, ich habe alle Gesichter gesehen. Das ist sehr anstrengend.
Ja.
Und dann freue ich mich heute Abend auf eine entspannte Runde in der Sauna.
Also du bist nicht auf eine der mannigfaltigen Messepartys.
Nein, du weißt ja, morgen um 5 Uhr muss ich wieder aufstehen. 6 Uhr, 6.30 Uhr bin ich auf der Matte, in dem Fall im Hotel. Aber ja, deswegen, der Zeitplan ist eng.
Ich dachte schon, du wolltest mich jetzt als Sparringspartner einladen für eine Jiu-Jitsu-Session. Da würde ich ganz alt aussehen.
Das glaube ich nicht. Du machst in jedem Outfit, in jedem Bild machst du wiederum dementsprechend ein sehr gutes Bild, was du da, ein Erscheinungsbild. Und von dem her bist du herzlich eingeladen.
Manuel, was glaubst du, wird unser 4. Aufeinandertreffen sein für die Immowelt?
Ich würde mich freuen beim Deutschen Immobilienpreis, den wir hoffentlich in der Kategorie Local gewinnen werden.
Habt ihr euch tatsächlich beworben?
Noch nicht, Anmeldeschluss ist der 31.10. Ich habe schon mit Jakob gesprochen, wir brauchen da eine coole Story. Und es würde mich sehr, sehr freuen, Harald, wenn du mir den Preis überreichst. Bei aller Bodenständigkeit.
Kann ich dir an der Stelle nicht versprechen. Ich werde aber sicherlich mal vor Ort sein. Ich gucke mir das gerne an. Ich bin sehr gespannt, weil der findet sozusagen meine Heimat statt. In Köln.
In Köln.
Genau. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch platziert und vielleicht sogar den Pott gewinnt.
Das freut mich sehr, Harald. Mit deinem Segen kann ja fast nichts mehr passieren.
Ich drücke die Daumen. Und für alle, die sich jetzt auch für den deutschen Immobilienpreis interessieren, packen wir da auch nochmal den entsprechenden Link in die Shownotes. Manuel, ich danke dir.
Ich danke dir.
Es war mir eine große Freude. Und wenn du möchtest, lade ich dich hier am Immowelt-Stand noch auf einen kleinen Flat White ein.
Da komme ich drauf zurück. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
Danke dir.
Das war's mit der dritten Expo-Real-Folge von Zweizimmer Küche Talk. Vielen Dank an Manuel für das offene Gespräch, die ehrlichen Einblicke in seine Wachstumsgeschichte und die klaren Worte zu Kommunikation, Unternehmertum und Haltung im Makleralltag. Und wenn ihr euch fachlich weiterentwickeln möchtet, kleiner Tipp von meiner Seite, auch in diesem Jahr bieten wir wieder fast wöchentlich Live-Seminare zur Erfüllung der Weiterbildungspflicht für Makler an. Für Immowelt-Kundinnen und Kunden mit einem Immo Next Level Grow oder Power-Vertrag ist die Teilnahme sogar kostenlos. Alle Termine findet ihr unter immowelt-impuls.de. Wir empfehlen sich, frühzeitig einen Platz zu sichern. Den Link dazu packen wir euch natürlich wie immer gerne in die Shownotes. Und ein kleiner Ausblick, Zwei-Zimmer-Küche-Talk geht auch 2026 weiter. Weiterhin monatlich, immer am letzten Dienstag des Monats. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche loswerden möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail wie gehabt an podcast@immowelt.de. Und sollte euch der Podcast gefallen, was wir hoffen, lasst uns gerne ein Abo da und auch gern eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss und bye bye.